ARD.
Es soll irgendwie nicht sein. Die Koalition, vergleichen wir sie mal mit einem Auto auf der Autobahn, will endlich die Gänge hochschalten, aber sie kommt nicht dazu. Denn seit dieser Woche streiten sich prominente SPD-Politiker über den Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Da ist die ganze Zeit die Rede von einem Manifest. Dieses Manifest muss man sich wie ein Papier vorstellen, in dem einige SPD-Politiker fordern, den Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik zu ändern. Sie fordern, anstatt jetzt immer weiter aufzurüsten, dass man lieber mit Russland reden sollte. Geht und reicht das? Haben wir uns ja schon ein paar Mal in diesem Podcast gefragt. Aber was soll das jetzt und was macht das mit der Zusammenarbeit in der Großen Koalition? Und dann haben wir es mit einem neuen Angriff zu tun. In der Nacht hat Israel Luftangriffe auf den Iran geflogen. Wir fragen uns, welche Auswirkungen hat dieser Überfall für Deutschland und müssen wir uns jetzt auch noch darum sorgen? Hi, ich bin Linda Zervakis und hier ist Berlin Code, euer Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Freitag versuchen wir für euch immer das Wichtigste aus der Politik zu entschlüsseln und das mache ich nicht alleine, sondern immer mit tollen Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt ist es Freitagvormittag und bei mir sind Iris Seiram und Stefan Stuchlik, der direkt vom Flughafen kommt, weil er unseren Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Reise in die Ukraine begleitet hat. Schön, dass ihr beide da seid.
Hi Linda.
Grüß dich Linda.
Stefan, ich fange jetzt mal direkt mit dir an. Du hast ja quasi noch den, ja, ich sag mal, Flughafengeruch mit in dieses Studio gebracht. Und die große Frage, die man sich natürlich stellt, unterwegs mit dem Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ukraine. Letzte Woche haben unsere beiden Kollegen den Kanzler Friedrich Merz in die USA begleitet. Die sitzen dann alle in derselben Maschine und fliegen rüber. Wie ist das, wenn man in die Ukraine fährt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das ist schon extra. Man hat vor allem den Geruch vom Zug im Moment noch drauf. Das ist nämlich der Punkt, der diese Reise von allen anderen unterscheidet. Man kann ja nicht direkt nach Kiew fliegen. Ist ja Krieg. Der Anfang ist ganz normal. Das ist wie jede andere Reise auch. Man fliegt einfach mit dem Minister mit. Danach, nach der Landung in Polen, wird schon ein bisschen sicherheitstechnisch. Da stehen schon sehr viele Leute mit sehr viel Sicherheitsgepäck und Sicherheitspersonal da. Und man donnert dann erstmal eine Stunde mit 140, 150 über polnische Landstraßen. Und dann geht es in diesen berühmten Zug rein, den wir aus den Berichterstattungen alle kennen. So ein schöner alter Sowjetzug, blau gestrichen. Die Zugbegleiterin ist da, die Zugehörige, die man sich da vorstellt. Aber was eben auch da ist, in den Kabinen rechts und links von einem, das sind haufenweise Sicherheitsbeamte mit Maschinenpistolen etc. pp. Und der Minister setzt sich dann in so einen Salonwagen rein und man selber sitzt in so einem kleinen Kapuff und dann rattert der los auf der alten Strecke. Und das sind halt einfach mal 10 bis 11 Stunden durch ein kriegs- und krisengebeuteltes Land. Und sollte da irgendwas passieren oder Luftalarm sein, dann würde der Zug einfach mal auf eine Seitenstrecke gelenkt, im Wald stehen gelassen etc. pp. Man kommt da weder rein noch raus. Man schläft da nicht sonderlich gut da drin. Man hat so eine Luftalarm-App auf dem Handy, da wird man gezwungen, die zu installieren. Die geht dann ab und zu schon auch mal los, wenn man da durch bestimmte Gebiete fährt. Und dann kommt man um 8 Uhr morgens da in Kiew an. Und ist, wenn man der Minister ist, gerädert, der schläft sehr, sehr schlecht auf jeder dieser Reisen und hat irgendwie auch dementsprechend keine gute Laune. Und dann erwartet einen da drüben halt ein Programm, wo man sagt, 10 Tagesordnungspunkte in 10 Stunden, wenig essen, nur laufen. Und dann sofort wieder nachts in den Zug zurück, weil Übernachtung ja sicherheitsrelevant ist. Also,
achso, man darf da nicht, ihr dürft da nicht übernachten, sondern ihr müsst quasi diese Punkte alle abarbeiten und dann abends wieder zurück.
Die Empfehlung an den Minister ist, dort nicht zu übernachten. Wir kennen ja alle die Bilder von den schlimmen Attacken, die halt zu über 90% nachts geflogen werden. Drohnenattacken, da hat Kiew ja in den letzten Tagen doch enorm getroffen. Ja, und dann geht es quasi dieselbe Richtung Retour. Man ist brutto 3 Tage unterwegs für netto einen Tag Berichterstattung. Und eigentlich bräuchte man hinterher so ein bisschen Pause und Ruhe. Und der Minister guckt dann, dass er die kriegt. Und bei uns ist es dann hoffentlich so, dass die Chefs dann ein bisschen Verständnis zeigen.
Dann müsstest du jetzt ja wahnsinnig unausgeschlafen sein,
ich
Stefan,
glaube,
oder?
Ich glaube, ich schlafe auch nicht ein. Aber
vielen Dank, dass du hier bist. Eine Frage noch dazu, wenn man weiß, dass man auf so eine Fahrt geschickt wird. Hand aufs Herz, hast du Schiss?
Nee, aber Respekt. Ich finde, man kann sich das natürlich vorstellen. Man weiß, dass dieser Zug nie direkt attackiert wurde. Man weiß, wenn der Minister oder Kanzler, also ich meine jetzt nicht die Deutsche, sondern die Staatsoberhäupter von anderen EU-Ländern, dadurch das Land chauffiert werden, dass die Russen Bescheid bekommen. So nach dem Motto, irgendwie, da kommt ein wichtiger Politiker, das werdet ihr doch sicher nicht irgendwie riskieren. Aber man weiß natürlich in russischer Politik nie, was da gerade passiert und wie da gerade entschieden wird, ob man eskalieren wird oder nicht. Und die andere Frage ist natürlich, bist du da in Kiew ruhig und friedlich? Kannst du vernünftig arbeiten oder musst du, auch das haben wir ja schon erlebt, dann vielleicht sogar einen Luftschutzbunker runter. Und also ich habe mit der Vorgängerin von Pistorius, mit Frau Lamprecht, 2 Stunden im Luftschutzbunker in Odessa gesessen. Das sind dann so Situationen, das vergisst du nicht. Ich glaube, die damalige Ministerin hat es auch nicht vergessen, aber darauf würde man ehrlich gesagt auch gerne verzichten.
Das sind doch so Sachen, wo es dann auch ein richtiges journalistisches Training für braucht, ne? Also ich glaube, man fährt da nicht hin einfach und ist so völlig unbedarft. Also ich weiß nicht, Stefan, du hast wahrscheinlich auch dieses Hammelburg-Training durchlaufen. Ne? Das ist ein richtiges Training bei der Bundeswehr, was du dann eben in Krisensituationen machen sollst. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob man das wirklich abrufen kann, wenn es soweit ist, aber zumindest...
aber gut zu haben, oder? Ja, dass man es gemacht hat, ne?
Total.
So, und jetzt seid ihr da unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass der Verteidigungsminister ja auch vor Ort irgendwie, du hast es gesagt, seine Punkte alle vor Ort hat und die alle abarbeiten muss und komplett in diesem Universum ist. So, und dann erreicht ihn Berlin und dann sind da Parteimitglieder, die sagen, so, pass mal auf, so wie ihr euch das gedacht habt, das finden wir eigentlich gar keinen guten Plan. Ihr wollt richtig viel Geld ausgeben für Verteidigung, finden wir nicht gut und setzt doch eher darauf, mit Russland zu reden. So, was macht Pistorius dann? Was denkt er sich und wie hat er darauf reagiert?
Naja, wie gesagt, also er kommt an solchen Tagen sowieso schon schlecht aus dem Bett raus, weil er in diesem Zug einfach sehr schlecht schläft. Das sollte man nicht unterschätzen, auch Minister haben ja Launen. Und dann würde er natürlich gerne darüber reden, dass er jetzt gerade versucht, die Ukraine-Hilfe komplett anders einzustehlen. Also wir liefern dann nicht mehr aus Deutschland, sondern wir produzieren vor Ort. Nochmal so. Das ist ein Punkt, den würde der gerne tagsüber loswerden. Nur er wird die ganze Zeit natürlich nach diesem SPD-Papier gefragt, nach diesem Manifest. Und er ist an einem Punkt, da ist er schon lange drüber hinweg, über diese Argumentation von Mützenich, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, von Walter Borjans, dem ehemaligen Parteivorsitzenden. Das heißt, er hat dann auch wirklich Schwierigkeiten, sich auf diese Argumentationsebene zu begeben. Das ist zumindest meine Interpretation. Der denkt drüber nach, was mache ich jetzt mit dem Wehrdienst? Der denkt drüber nach, wie kriege ich die Rüstung irgendwie ans Laufen? Wie organisiere ich die Bundeswehr um? Und muss ich jetzt mit der Argumentation auseinandersetzen, die ihm, wenn man das genau liest, Kriegstreiberei vorwirft? So empfindet er das zumindest.
Iris, vielleicht kannst du uns einmal noch mal kurz zusammenfassen, was steht überhaupt in diesem Manifest drin?
Ja, also es sind so ungefähr 6 Seiten, aber inhaltlich werden die so auf 3,5 Seiten und erläutern da, dass sie den Weg alleine nur auf Aufrüstung zu setzen und eben da sehr, sehr viel zu investieren, dass das nicht der einzige Weg sein sollte, sondern die fordern eben auch direkte Verhandlungen mit Russland, also mehr diplomatische Bemühungen, als es bislang gegeben hat. Und die setzen eigentlich auch auf dieses System der sogenannten Rüstungskontrolle, also dass es wieder mehr Vereinbarungen geben soll, wer darf welche Waffe haben, wer darf welche Bombe irgendwie besitzen. Also dass da mehr der Fokus drauf gelegt wird. Und ich finde, es ist schon ein wichtiger Unterschied. Den Urhebern des Manifestes wurde ein bisschen vorgeworfen, jetzt hier so das Wagenknecht-Lager zu bedienen. Aber ich finde, man muss durchaus sehen, dass sich das schon deutlich unterscheidet, weil es wird in diesem Manifest nicht verlangt, dass man jegliche Waffenlieferungen einstellen soll. Und die sehen auch das Bedürfnis, dass Deutschland verteidigungsfähig sein müsste. Aber eben die Frage, müssen es wirklich 3,5-5% des Bruttoinlandsproduktes wirklich sein? Also das sind wahnsinnige Summen.
So, jetzt kann man den Verfassern dieses Manifestes, wird ja auch gesagt, die leben so ein bisschen in einer alten Zeit. Das hat ja Pistorius, hat es ja auch gesagt. Was hat er nochmal für ein Wort?
Realitätsfern.
Genau, das war das Wort. Also es hat sich ja einfach wahnsinnig viel geändert im Vergleich zu vor 20 Jahren. Und die andere Frage ist, ist das so klug, so ein Papier rauszuhauen, wenn man weiß, dass der Verteidigungsminister, der ja auch aus der SPD ist, gerade in der Ukraine unterwegs ist.
Der Zeitpunkt ist wirklich total interessant, weil man kann sich schon fragen, ob man das nicht auf dem Schirm hatte, dass der eigene Verteidigungsminister, der eigentlich eine absolut konträre Haltung zu diesem Thema vertritt, dass der eben gerade da vor Ort ist. Und Es gibt noch zwei weitere Zeitpunkte, die sehr spannend in diesem Zusammenhang sind. Das ist der NATO-Gipfel, der jetzt ansteht. Und natürlich auch der SPD-Parteitag Ende des Monats. Mhm. Also deswegen, die Frage ist schon, warum musste es ausgerechnet an diesem Tag sein? Stefan, ich weiß nicht, aber vielleicht weißt du da mehr.
Nee, ich kann mir nur vorstellen, so rein nach dem, was ich mitbekommen habe aus den Gesprächen, aus den Pistorius, da mit seinem ukrainischen Gegenüber rausgekommen ist, dass er sich mehrfach hat fragen lassen müssen, ob das jetzt wirklich Auswirkungen auf die Koalition hat. Also ob die Regierung jetzt feststeht. Das ist, glaube ich, das Letzte, was Schwarz-Rot gerade im Moment gebrauchen könnte. Und bei der SPD muss man sagen, das ist natürlich eine Debatte, die die SPD über Jahre begleitet hat. Ich sage nochmal das Stichwort Schröder. Und die sie nie richtig aufgearbeitet hat. Also was hat man möglicherweise Putin zu viel Glauben geschenkt? Geht man eben jetzt möglicherweise, dass die andere Situation wieder auf dem Leim? Man muss sich nur mal angucken, was Steinmeier dazu gesagt hat, der ehemalige Außenminister. Also da ist schon gehörig Debattenpotenzial da und da ist, finde ich, auch genügend Sprengpotenzial in der SPD vorhanden. Da muss man schnell gucken, dass man diese Debatte von Seiten der SPD-Parteiführung wieder einfängt. Sonst hat man da wirklich ein Problem.
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Also weil du gesagt hast, dass die SPD das nie so richtig aufgearbeitet hat. Ich habe schon den Eindruck, dass die eigentlich so eine 180-Grad-Wende gemacht haben nach dem Angriff Russlands. Also gerade, du sprichst Steinmeier an, der hatte durchaus in seiner Rolle als Außenminister da andere Positionen vertreten. Und eigentlich sind die, war jedenfalls mein Eindruck, sehr weit davon abgerückt. Und mir bleibt immer ein O-Ton von Olaf Scholz im Kopf, der auf einer Wahlkampfveranstaltung Protestierende, die also für mehr Friedensinitiativen geworben haben, den hatte er entgegengerufen, ihr seid gefallene Engel aus der Hölle. Also ein Satz, den ich wirklich beeindruckend fand in dem Zusammenhang. Und ich durchaus den Eindruck gewonnen habe, dass Menschen, die sich einen anderen Weg wünschen als den der Aufrüstung, als den der Waffenlieferung, dass die tatsächlich keinen Adressaten bei den Parteien der Mitte gehabt haben in den letzten Jahren.
Ich sehe auch, dass da ein großes Kommunikationsvakuum war, gerade was unter Olaf Scholz war, der dann mal so schlichtweg am Rande mal erklärt hat, dass Deutschland Mittelstreckenraketen stationieren will. Das war ein 2-Minuten-O-Ton. So. Im vollen Bewusstsein dessen, dass das Land eher, sag ich mal, die letzten Jahre eher mal eine pazifistische oder lass uns sagen eine diplomatiezentrierte Denkweise hatte. Also wir machen mehr Diplomatie als das. Das ist nie richtig erklärt worden. Natürlich kann man das militärisch unterlegen, aber die Frage, wie viele Leute nehme ich damit? Und dann ist es natürlich so, dass es genügend Menschen gibt, auch in der SPD, die, ich sage jetzt mal der ehemalige Fraktionsvorsitzende Mützenich, auch während der letzten Legislaturperiode durchaus andere Signale gegeben haben. Wir frieren jetzt mal den Konflikt ein, wo keiner so richtig wusste, meinen die das jetzt wirklich ernst oder nicht? Pistorius will jetzt gerade sich hinstellen und sagen, wir meinen das wirklich ernst, es ist schwarz-rot, es ist eine neue Regierung, wir legen los. Und genau in dem Moment, und ich glaube, das ist schon absichtlich, genau in dem Moment kommt irgendwie quasi das, was er denkt, ist eine Axt in den Rücken, so glaube ich, sieht er das. Und das ist natürlich von seiner Seite aus unglücklich und ich vermute auch, dass der SPD-Parteitag, was den Punkt betrifft, jetzt wirklich nicht friedlich ablaufen wird.
Ich bin noch einmal bei diesem Realitätscheck, weil wir haben ja in der Vergangenheit jetzt auch gesehen, dass Russland auch überhaupt keinen Bock hat auf Verhandeln. Die wollen nicht, die schicken da irgendwie immer so eine drittklassige Delegation nach Istanbul und sagen so, ja, eigentlich wollen wir alles behalten und ihr kriegt nichts. Und in diesem Papier steht aber, bitte setzt auf Gespräche mit Russland. Ist das nicht total naiv?
Ich finde nicht. Ich finde tatsächlich nicht. Ich habe durchaus auch zur Kenntnis genommen, dass jetzt gerade gesagt wird, die Russen wollen ja gar nicht verhandeln. Und du hast auch die Beispiele aufgezählt, die wirklich auch diesen Schluss zulassen. In der Tat, gar keine Frage. Aber für mein Dafürhalten, also sofern ich das hier beurteilen kann, sehe ich jetzt nicht, dass wirklich aus Deutschland oder dass aus Europa Initiativen ergriffen worden sind. Ich fand es wirklich sehr aufschlussreich, die Pressekonferenz zwischen Selenskyj und Friedrich Merz, das ist ja noch gar nicht so lange her, da hatte Friedrich Merz eben auch diesen Satz gesagt, wir haben jetzt eigentlich alles, was man diplomatisch irgendwie ins Feld führen kann, haben wir jetzt gemacht und man sieht, guck, da ist nichts gewesen. Da habe ich dann auch überlegt, was war das denn? Okay, Trump hat wirklich viel gemacht. Es gab mehrere Telefonate, es gab eben diese Treffen dann in Istanbul. Das ist alles korrekt. Aber wie hat Europa reagiert? Und ich hatte irgendwie so ein bisschen immer den Eindruck, man steht da so an der Seitenlinie, ruft aber rein, das wird eh nichts, das funktioniert nicht. Und wir wollen, wenn überhaupt, dann nur unter den und den und den Bedingungen. Und außerdem schnüren wir jetzt das Sanktionspaket 17 und dann jetzt auch noch 18. Und das ist für mein Dafürhalten nicht unbedingt das, was ich unter Einsatz der Diplomatie verstehen würde.
Stefan. Also, wie siehst du das, beziehungsweise du hast ja vielleicht auch mit Pistorius darüber reden können.
Ich würde jetzt einfach mal meine persönliche Sicht der Dinge schildern. Es gibt ja Unterzeichner in dem Papier, die schon mal vorexerziert haben, wie sowas ihrer Meinung nach gehen soll. Herr Stegner ist nach Baku geflogen. Angeblich hat er das privat bezahlt oder es hat jemand anderer privat bezahlt und hat sich da mit einer Delegation der Russischen Föderation...
Kam auch nicht so gut an, ne?
Ich würde mal sagen, die Delegation, die da war, war höherrangig als die, die Russland eigentlich zur Verhandlung geschickt hat. Ich glaube nicht, dass das ein vernünftiger Weg ist, zu versuchen, quasi wieder über wirtschaftliche Kontakte in Russland den Konflikt zu lösen. Und mein Argument wäre, was um Gottes Willen braucht denn die Russische Föderation, was braucht der russische Präsident, um in Gespräche einzusteigen? De facto hat ihm die andere Seite, nämlich die USA, die einzige Seite, mit denen sie eigentlich verhandeln wollen, ja schon den Tisch bereitet. Das sind ja sämtliche Forderungen Russlands sind de facto erfüllt, bevor zu sprechen überhaupt begonnen wird mit richtigen Verhandlungen. Was will er denn? Wenn der jetzt wirklich irgendwie verhandeln wollte, würde ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich kriege irgendwie Teile von diesen Gebieten. Ich kriege im Prinzip eine Garantie, dass die Ukraine nicht Teil der NATO wird. Mit der EU-Mitgliedschaft lassen wir da unterhalten. Was wollen die denn noch? De facto bedeutet das für mich, er will das eigentlich nicht. Er will mehr und er will, das kann man sich an diesem Aufrüstungsprogramm der Russischen Föderation angucken, er will de facto ein Erpressungspotenzial auch gegenüber dem Westen haben. Ich glaube nicht, dass man da mit diplomatischen Fähigkeiten der Deutschen alleine loskommt. Ich habe sogar meine Zweifel, dass die EU das schafft, gemeinsam. Und ich zweifle genauso wie viele anderen auch an dem eigentlichen Verhandlungswillen Russland. Und den braucht es. Also ohne, dass die andere Seite sagt, wir wollen reden, da wird es nicht funktionieren.
Ja, aber ich finde, man sollte es trotzdem versuchen. Also wenn man von vornherein natürlich losmarschiert und sagt, es funktioniert nicht und der möchte nicht, dann ist es nachvollziehbar, dass das Ende dann, das ist irgendwie sowas wie diese self-fulfilling prophecy. Dann braucht man es wirklich nicht erst probieren. Aber man muss es machen, weil... Was soll die Alternative sein? Dass dieser Krieg immer weiter und weiter geht, dass immer mehr Menschen sterben und das ist grausam, weil man sieht ja auch, wir haben vor 2 Wochen diese doch sehr aufsehenerregende Operation der Ukrainer gesehen. Ich glaube, die hieß irgendwie Operation Spinnennetz.
Paukina. Mhm.
Und das war natürlich ein großer Erfolg, das war super, aber die Antwort folgt auf dem Fuße und wir sehen jetzt gerade Angriffe Russlands auf die Ukraine, wie wir sie seit Kriegsbeginn nicht gesehen haben. Und das finde ich ein Stück weit erschütternd. Und nur auf die militärische Karte zu setzen, ist für mein Dafürhalten wirklich zu einseitig. Und ich finde, man vertut die Chance, diplomatisch wieder ins Gespräch zu kommen. Und man sollte nicht alles direkt verteufeln. Die Reise, die du angesprochen hattest nach Baku, die Reaktionen waren heftig. Auch die Reaktionen jetzt auf dieses Manifest sind heftig. Und ich frage mich, muss das sein? Können wir nicht den, und jetzt nehme ich einen Begriff auf, der auch in diesem Manifest erwähnt wird, den Debattenraum nicht wirklich so weiten, dass wir zumindest normal miteinander ins Gespräch kommen können, ohne uns die schlimmste Beleidigung an den Kopf zu werfen, sodass eben jede einzelne Diskussion nicht mehr möglich ist?
Ein anderer Punkt, der in diesem Manifest angesprochen wird, ist halt das Geld. Dass die sagen, 3,5 oder 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, das ist ziemlich viel. Das ist natürlich, kann man das wieder zur Diskussion anregen? Wie empfindet ihr das und wie wird das insgesamt gesehen? Ist das zu viel?
Also wenn man das ja wirklich mal am Bundeshaushalt orientiert, ist das wahnsinnig viel Geld. Und ich finde es auch ein Stück weit erschreckend, wie wir das alles stemmen sollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan.
Hast du eine Zahl? Entschuldigung, das muss ich jetzt einmal fragen.
Ja, genau. Also wir reden ja hier über 3,5 bis 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ungefähr die Summe 220 Milliarden Euro. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt hat ein Volumen, ich glaube, dieses Jahr korrigiert mit, aber es sind 480 Milliarden in etwa. Das ist fast die Hälfte. Also das ist schon ein Wahnsinn, was man da rein investiert. Und man muss ja auch sehen, okay, du hast dann das Gerät. Aber wo kommen die Leute her, die wirklich auch bereit sind, in die Verteidigung reinzugehen? Die wirklich bereit sind, wieder eine Wehrpflicht zu machen?
Dazu habe ich gleich auch noch eine Frage, aber ich hatte ja unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, uns Fragen zu stellen. Und zu dem Thema hat Sascha mir geschrieben. Er sagt, die 5% vom Bruttoinlandsprodukt, die wir zukünftig für Verteidigung ausgeben können, ja, so wie ich es verstanden habe, auch für Infrastruktur und so weiter eingesetzt werden. Wie ist die Verteilung von Aufrüstung, Infrastruktur? Für wie lange sind die Investitionen geplant, solange Donald Trump US-Präsident ist oder der Krieg in der Ukraine vorbei ist?
Also im Prinzip ist es eine Idee des NATO-Generalsekretärs Rutte, der gesagt hat, wir machen jetzt mal eine Zielgröße, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts der NATO-Länder direkt in die Truppe, also in die Rüstung, und 1,5% für die militärisch notwendige Infrastruktur. Das Grundproblem bei der Debatte ist das wirklich die richtige Zielgröße? Müssen wir uns wirklich daran orientieren, wie viel Geld wir ausgeben? Iris hat es gesagt, es sind unfassbare Summen Geld. Unfassbare Summen Geld, 225 Milliarden Euro, das ist so viel Geld, das mag man sich gar nicht vorstellen. Müssen wir wirklich an der Zielgröße arbeiten oder, was ich denken würde, müssen wir nicht gucken, welche militärischen Fähigkeiten braucht die NATO? Was müssen wir dringend tun, um uns verteidigungsfähig zu machen? Wie hoch sind die Lücken? Wie viele Leute brauchen wir, um die Lücken zu schließen? Und dann zu gucken, wie teuer wird das? Im Moment wird halt sehr viel über diese Zahl gesprochen, weil ich vermute mal, der amerikanische Präsident eigentlich nur hören will, alle sind bereit, 5% zu machen. Und die Hoffnung ist, er lässt den NATO-Gipfel dann nicht platzen und erklärt irgendwie was wie, dass der Artikel 5, also dieser Beistandspakt von Seiten der USA, wackelt. Deswegen hält man diese 5% so hoch. Und deswegen, glaube ich, ist Wadefuhl auch in diesen O-Ton da reingerutscht. Der rutschte eben, glaube ich, raus, weil er direkt den Druck von seinem US-Partner da auf sich fühlte.
Lass uns mal kurz reinhören.
Man sollte das Ergebnis sehen. Und das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da.
Das war halt mit niemandem abgesprochen zu dem Zeitpunkt, weder mit dem Kanzler, nochmals genau. Abgesprochen mit dem Verteidigungsminister. Das ist schon sehr steil, da irgendwie bei so einer Zahl sofort zu sagen, ja, ja, wir sind dabei. Und ich weise nochmal darauf hin, er sagt, wir folgen den USA. Das ist die Message, die sie eigentlich haben wollen.
Genau, es ist also sozusagen das Signal des deutschen Außenministers, hey USA, entspannt euch, lasst nichts platzen, wir machen das. Und im Zweifel, vielleicht habt ihr ja auch recht, dass wir uns in der letzten Zeit ein bisschen zu sehr auf euch verlassen haben.
Aber nochmal zur Einordnung, ne? Die letzte Regierung, die Ampelregierung, ist unter anderem daran gescheitert, dass sie 3 Milliarden für die Ukraine-Hilfe nicht aufbringen konnten. Also das ist schon, wir reden jetzt hier wirklich über eine Dimension, die schwindelerregend ist.
Wir haben natürlich finanziell, Iris, das wissen wir ja alle, eine andere Situation. Wir haben ja, ich sage das mal ganz salopp, einen nach oben offenen Verteidigungshaushalt. Alles, was über 1% geht, kann quasi mit Krediten finanziert werden. Da hat die Regierung quasi einen Freibrief aus dem Grundgesetz. Aber irgendjemand wird es irgendwann bezahlen müssen. Und wir müssen, das klingt jetzt sehr albern, wir müssen das Geld, selbst wenn wir sagen, wir geben 5%, wir müssen es ausgegeben bekommen.
Ja.
Du kannst gar nicht so viel Rüstungsgüter auf dem Markt kaufen, also selbst wenn man sagt 3,5% nur für Rüstungsgüter. Alle wollen im Moment Rüstungsgüter haben. Die Länder stehen Schlange bei den Produzenten. Das
kriegst du gar
nicht los.
Ich glaube, die 100 Milliarden Sondervermögen sind noch nicht richtig auf der Straße, oder?
Doch, die sind auf der Straße. Also das ist ausgegeben, das Gerät kommt jetzt.
Ja, aber da ist jetzt natürlich die nächste Frage, wie steht es denn um das Bedrohungspotenzial? Steht der Russe wirklich bald in Berlin quasi vor der Tür oder wird die Bedrohung nur beschworen, wie es ja auch in dem SPD-Papier heißt?
Ja, eine interessante Einlassung gab es da von dem BND-Chef, also das ist der Auslandsnachrichtendienst, ne, der die Informationen auswertet. Bruno Kahl, wir können da ja mal kurz reinhören, was er sagt.
Also wir sind sehr sicher und haben dafür auch nachrichtendienstliche Belege, dass die Ukraine nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen ist. Was nicht heißt, dass wir damit rechnen, dass große Panzerarmeen von Ost nach West rollen. Das sehen wir nicht, aber wir sehen, dass die NATO in ihrem Beistandsversprechen getestet werden soll. In Moskau gibt es Leute, die glauben nicht mehr, dass Artikel 5 NATO funktioniert. Und sie würden das gerne testen.
Ja, also du hattest die Beistandsverpflichtung ja schon angesprochen, dass die ausgetestet werden soll. Aber es gibt durchaus ja auch Stimmen, die in der Rhetorik noch schärfer sind. Also es gab ja auch Experten, die gesagt haben, wir erleben jetzt quasi den letzten Sommer in Frieden. Das klang doch wirklich sehr bedrohlich. Und es gibt durchaus auch Dienste, die das Potenzial von Russland, dass die jetzt wirklich ein NATO-Land angreifen können, jetzt erstmal anders einschätzen. Und deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, dass in dem Manifest, da wurde diese Begrifflichkeit gewählt, Alarmrhetorik. Ich finde, das hat was für sich.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich anguckt, was Russland gerade in der Ukraine veranstaltet, ich glaube, man muss es so klar und deutlich sagen, dann sollte man sich eher warm anziehen. Also, und wir dürfen nicht übersehen, dass eine Formulierung, der Russe steht vor Berlin, das würde nicht tun. Aber wir sollten durchaus mitdenken, wir sind NATO-Mitglied. Also wir sind dann zum Beistand verpflichtet. Wir haben zukünftig eine Brigade in Litauen stehen, an der Achillesferse der NATO. Und ich glaube auch nicht, dass da die schönen russischen Panzer rollen werden. Aber stellen wir uns mal einen hybriden Krieg vor, wo auf einmal irgendwie cybermäßig da überall das Licht ausgeht und die digitalen Verbindungen zusammenbrechen und es kommt ein Drohnenangriff. Und dann wird in der NATO natürlich debattiert werden, ja, ist das jetzt Artikel 5? Ich meine, wo sind denn die Soldaten?
Wo ist die Grenze, genau.
Wo ist das denn überhaupt? Russland ist durchaus in der Lage, das zu tun. Die haben das schon mehrfach probiert. Ich erinnere an die Besetzung der Krim, wo auf einmal Soldaten da standen, die hatten keine Abzeichen, wo debattiert wurde, was ist das eigentlich?
Mhm, aber kein NATO-Gebiet.
Das natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Aber ich glaube einfach, wenn man sich das Rüstungsprogramm, ich wiederhole es nochmal, was Putin jetzt aufgelegt hat, vor über einem Jahr anguckt, dann wird man damit rechnen müssen, dass er möglicherweise eben nicht an der Ukraine-Westgrenze Halt macht. Und man sollte sich da warm anziehen, weil ich meine, man sollte sich darauf vorbereiten, dass eine Auseinandersetzung kommt und dass irgendwann Artikel 5 getestet wird.
Und vor dem Hintergrund möchte ich mal sehen, wie man wirklich junge Leute davon überzeugt, jetzt zur Bundeswehr zu gehen.
Du sprichst einen guten Punkt an, Iris, denn egal, ob man sich Umfragen anguckt oder auch, glaube ich, im Freundeskreis diskutiert, dieses Thema ist, es ist nicht mehr, oh, es ist ganz weit weg, sondern auch dieser Punkt, führen wir eigentlich wieder eine Wehrpflicht ein, ja oder nein, müssen wir da auch wieder mehr machen? Wie ist da Stand der Dinge und was hat Pistorius in der Hinsicht vor?
Naja, die Wehrpflicht ist aktuell ja nur ausgesetzt, also man könnte sie relativ leicht, wie sie vorher war, das heißt also nur für Männer verpflichtend, nicht für Frauen, die könnte man relativ einfach wieder einsetzen, aber alles darüber hinaus braucht eine Grundgesetzänderung, das wird in dieser Legislatur nicht passieren, oder wie siehst du da, Stefan?
Naja,
können wir uns das leisten?
Können wir uns was leisten?
Können wir uns das leisten, dass wir das in dieser Legislatur nicht entscheiden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat die Möglichkeit, das Szenario ernst zu nehmen, was ich gerade aus meiner Sicht beschrieben habe. Dann wird man sagen müssen, wir brauchen dringend mehr Leute. 80.000 Männer und Frauen mehr, als wir im Moment haben, für das stehende Heer, für die stehende Truppe. Das ist irre. Das ist quasi mehr als ein Drittel von dem, was wir im Moment haben, nochmal obendrauf. Pistorius sagt, wir werden das über Freiwilligkeit versuchen. Die Bundeswehr hat da sehr viel Geld in die Hand genommen. Es gibt sehr viele Vergütungen, Vergünstigungen, wenn man sich zur Bundeswehr meldet. Es gibt sehr viele Experten, die einen Zweifel dran haben, dass Freiwilligkeit überhaupt funktioniert. Und ich glaube, das ist ein neuralgischer Punkt für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die Zeitenwende in den Familien ankommt. Mhm. Jetzt muss es jeder begreifen, dass man sich dazu verhalten muss. Wie auch immer. Eltern, wir sind Eltern, die drüber nachdenken,
absolut,
wird mein Sohn, meine Tochter da dienen müssen oder dienen dürfen, je nachdem. Und trotzdem glaube ich, dass es eine Debatte ist, die dringend geführt werden muss. Das Problem ist, dass die Politiker das Entscheiden aus einer Generation kommen, die diese Wehrpflicht nie richtig verinnerlicht hat, eigentlich in einer Zeit von Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist.
Um ehrlich zu sein, auch viele, die verweigert haben. Ne? So. Also ich hörte jetzt gerade da noch Joschka Fischer. Also das ist so etwas, was ich echt schwierig finde. Ne?
Absolut, absolut. Und das ist halt auch schwierig, wenn solche Leute versuchen, das zu vermitteln, die eigentlich eher immer gesagt haben, Diplomatie, Diplomatie. Und jetzt kommen, wir brauchen es aber. Und ich glaube aber, dass es relativ schnell in der Bundesregierung geregelt sein muss, dass man sich dieses Pistorius-Modell, wir schicken Fragebögen rum, so wie in Schweden, gucken, wer ist geeignet, schreiben die an und hoffen dann, dass wir genügend Leute bekommen. Ich halte das für ein bisschen schwierig, die Vorstellung, aber bitte, wenn ihr es ausprobieren wollt, Pistorius sagt, wir wollen ja nicht die Leute, die auf keinen Fall da reinkommen, zwangsweise einziehen. Das ist ein Punkt, gerade in der deutschen Gesellschaft. Mhm. Aber ihr müsstet dringend gucken, das hat auch der Wehrbeauftragte kürzlich gesagt, dass ihr im September, Oktober, also direkt nachdem das Ding losgehen soll, wenn es im Januar losgeht, dann auch 2 oder 3 Monate, also dann im Februar oder März, nachguckt, langt das? Wird es wirklich genügen? Und dann bitteschön drüber reden, brauchen wir eine allgemeine Dienstpflicht? Also jeder kann sich aussuchen, ein Jahr für Deutschland zu dienen. Brauchen wir eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nur für Männer? Oder müssen wir eine Grundgesetzänderung irgendwie hinkriegen, wo wir sagen, wir haben eine allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Und wenn diese Debatte nicht schleunigst angegangen wird, ist auch das ein, glaube ich, großes Potenzial an Ärger innerhalb der Koalition. Ja. In der Gesellschaft sowieso.
Ja, das glaube ich auch. Deswegen ist das ja sozusagen sein geschmeidiger Weg, zuerst mal über diesen schwedischen Weg zu gehen, bevor er sagt, so die Wehrpflicht kommt, weil dann ist, glaube ich, hier auf den Straßen auch Alarm angesagt. Das ist das, glaube ich, auch, was du gerade meintest. Ja, und wir sehen, es gibt einfach gerade Unmengen an Punkte, die zu diskutieren sind, die wahrscheinlich neu geregelt werden müssen. So, und diese ganze Diskussion, wenn wir jetzt mal wieder auf unsere Koalition schauen, ich habe ja eingangs gesagt, so ist eigentlich ein Auto, das endlich mal auf der Autobahn Gas geben will, hochschalten will, kommt aber nicht dazu, weil es jetzt schon wieder ist, irgendwie wieder Störfaktoren da sind. Was bedeutet das alles für die Zusammenarbeit?
Ja, also man muss ja schon sehen, dass das Manifest von Leuten unterschrieben worden sind. Die sind viele ehemalige dabei, aber trotzdem immer noch aktive Bundestagsmitglieder, Mitglieder der Fraktion, die auch Einfluss haben. Also jemand wie Rolf Mützenich. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, was bedeutet das, wenn man eben Gesetzesvorhaben ins Parlament einbringt und man diese Mehrheiten irgendwie auf die Kette kriegen muss. Wir haben ja schon gesehen bei der Kanzlerwahl, dass das durchaus mal wackelig sein kann. Und wir reden natürlich auch über Fragen, wie handelt man insgesamt Waffenlieferung. Gerade mit Waffenlieferung an Israel, wo sich ja heute nochmal eine erheblich massive Eskalation gezeigt hat.
Genau, du sprichst den Angriff an. Israel hat in der Nacht den Iran angegriffen, hat dort empfindliche Punkte angegriffen und der Iran hat das jetzt im Laufe des Tages ganz eindeutig als Kriegserklärung gewertet. Dieser ganze Angriff, was ist das jetzt? Was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Ist das jetzt wieder eine neue, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Baustelle, um die wir uns auch noch kümmern müssen?
Absolut. Also man muss sehen, dass sich dieser Angriff Israels, der hat sich durchaus angekündigt. Das ist jetzt nicht etwas, was komplett out of the blue gekommen ist. Also diese Anzeichen waren da. Es gab eben diese Sorge, dass der Iran heimlich an einer Atombombe bastelt. Und um es ganz einfach erklärt, können wir uns ja mal anhören, was Donald Trump gesagt hat, was nämlich auf keinen Fall passieren darf.
Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon.
Und so simpel kann man es eigentlich runterreduzieren. Der Iran soll keine Bombe haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit steht der Iran wirklich vor Vollendung des Projekts? Es wird ihm allerdings vorgeworfen, jetzt an so einem Turning Point zu sein, also dass die jetzt quasi so diese Brücke überschreiten, dass diese Gefahr sehr manifest ist. Aber ob das wirklich das Selbstverteidigungsrecht nach der UN-Charta auslöst, daran würde ich jetzt mal ganz grob sagen, da ist noch etwas Erklärungsbedarf notwendig. Und wenn eben diese Charta nicht gegriffen werden kann, dann ist man tatsächlich in einem völkerrechtswidrigen Angriff, wo sich Deutschland auch positionieren muss. Es muss sich eh positionieren, was es mit den Waffenlieferungen nach Israel macht.
Es ist halt vor allem auch deswegen schwierig, weil sich die neue Bundesregierung, besonders der Bundeskanzler, als Außenkanzler verkauft. Nämlich Außenpolitik ist der zentrale Punkt, mit dem er angetreten ist. Und das ist natürlich hochriskant. Ich sage mal, das Wort Israel-Politik überhaupt nicht unumstritten, um es ganz vorsichtig zu sagen, für Deutschland sowieso ein heikles Gebiet. Man kann dabei relativ wenig gewinnen. Und Iris hat das gesagt, die Frage Rüstung. Was liefern wir denn Israelis? Wie viel liefern wir denn Israelis? Und ist das überhaupt zulässig? Sollten die, wofür es keinen Nachweis gibt, für solche Angriffe auch wirklich Technologie, die aus Deutschland oder aus der EU stammt, verwenden? Klammer auf, Klammer zu. Es gibt viele, die denken, das geht gar nicht ohne solches Know-how. Das heißt, die Bundesregierung wird sich sehr schnell positionieren müssen und das wird auf gar keinen Fall einfach werden.
Also wieder neuer Stress auch für die Große Koalition?
Jetzt.
Ja, auf jeden Fall, das sehe ich schon. Also man hat gesehen, dass die sich heute Morgen auch schon alle so zusammengerüttelt haben. Es gibt ja ein relativ neues Gremium, also zumindest habe ich so verstanden, dass sie das heute Morgen gezogen haben, dieser Bundessicherheitsrat, den Merz einrichten wollte, wo eben neben dem Bundeskanzler, dem Chef des Bundeskanzleramts, auch der Außenminister und Verteidigungsminister mit drin sitzen und die sich dann erstmal sortiert haben, was machen wir jetzt, wie reagieren wir jetzt. Das Erste war, glaube ich, hier erstmal zu deeskalieren, also dass dieser Konflikt oder Angriff, wie man es bewerten möchte, dass das nicht wie so ein Flächenbrand wirkt. Und aber auch haben da auch nochmal bekräftigt, dass sie zum Selbstverteidigungsrecht von Israel stehen. Und das wird für mein Dafürhalten zunehmend schwieriger, weil wir durchaus auch verfassungsrechtliche Pflichten haben. Also da stehen Sachen drin, wie dass wir uns ans Völkerrecht zu halten haben. Und der Internationale Gerichtshof hat durchaus mehrfach durchblicken lassen, dass das, was Israel in Gaza, aber auch im Westjordanland macht, eigentlich nicht mehr völkerrechtlich rechtfertigbar ist und eigentlich wir da schon eine Grenze haben. Wir haben aber auch weitere Vorschriften im Grundgesetz, die uns verbieten, uns an Vorbereitungshandlungen für Angriffskriege zu beteiligen. Alles, was das Gewaltverbot der UN zuwiderläuft, das friedliche Zusammenleben der Völker, das ist eigentlich zu unterlassen. Und da muss Friedrich Merz mit seinem Kabinett relativ schnell eine Position finden, weil immer nur zu sagen, wir stehen zum Selbstverteidigungsrecht Israels, wird irgendwann nicht mehr ausreichen.
Und dann darf man ja, glaube ich, nicht übersehen, dass selbstverständlich ein Konflikt im Nahen Osten Auswirkungen auch im Konflikt in der Ukraine hat, möglicherweise sogar weltweite Auswirkungen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Also Waffen kann man ja nur einmal einsetzen. Und es sind natürlich auch im Nahen Osten alles das vertreten, was es quasi im großen Konflikt in der Ukraine gibt. Also Russland ist da drin, die Amerikaner sind da drin, also die Vereinigten Staaten von Amerika. Iran sowieso, auch im großen Stil, also reden wir von Syrien etc. Das ist ein sehr großes Paket und wenn du da an einem kleinen Fädchen ziehst, kann sein, dass dir ganz woanders auf der Welt möglicherweise Folgen drohen, mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn jetzt der Angriff durchgezogen wurde, kann man an den Börsen sehen, geht der Ölpreis nach oben.
Absolut.
Die Sanktionen, die die EU gerade beschließen will gegen Russland, heißt aber, der Ölpreis muss nach unten, damit Russland so wenig wie möglich profitiert. Nur ein Beispiel. Die Implikationen sind sehr, sehr viel. Und da eine wirklich kohärente Außenpolitik hinzukriegen zwischen der SPD, die sowieso auch bei Israel und dem Nahen Osten eine andere Position vertritt als die Konservativen, also die CDU und die CSU.
Und das sind nicht nur die Linken in der SPD. Schwierig.
Ja, so, jetzt versuche ich es irgendwie aus diesem Podcast genauso schön rauszugehen, wie Donald Trump es gemacht hat. Warum sind Menschen bloß so bescheuert? Ich komme hier irgendwie heute nicht besser raus, um euch irgendwie ein entspannteres Wochenende zu wünschen. That's the reality, liebe Leute da draußen. Iris Seyram, Stefan Stuchlik, vielen Dank für diese Einordnung an diesem, ja, nicht so ganz geschmeidigen Freitag, den wir heute hier besprochen haben. Wenn ihr denkt, boah, mir rauscht der Kopf, ich habe noch Fragen, dann bitte unbedingt her damit. Schreibt uns gerne an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, erzählt gerne rum, dass es uns gibt und schreibt was in die Kommentare oder wie gesagt, stellt uns gerne eine Frage. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch was komplett anderes, ich muss mich auf komplett andere Gedanken bringen, dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Barbory und Rakas arbeiten sich Ariana Barbory und Judith Rakas einmal quer durchs Alphabet und wieder zurück. Dabei besprechen sie Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Jeden Freitag exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Danke, dass ihr da wart.
Danke sehr für die Einladung.